Vater, wir lieben dich von ganzem Herzen. Danke, dass wir dich lieben können, dass wir dich lieben dürfen. Und wir lieben dich nicht, weil wir so toll sind und uns dafür entschieden haben, sondern wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Weil du deine Liebe in uns investiert hast, weil du uns gezogen hast, aus lauter Güte raus aus dieser Welt. Papa, egal wer in welcher braunen Masse steckte, du hast uns rausgeholt. Du hast den Preis bezahlt. Hier im Kreuz durch Jesus. Du hast seine Liebe in unser Leben investiert. Vater, ich preise dich, dass diese Liebe nicht leer ausgeht, sondern dass diese Liebe zurückgeht zu dir. Papa, danke, dass wir dich lieben dürfen. Danke, dass wir dich im Lobpreis lieben und preisen dürfen. Dass wir dir ein Stück von dem zurückgeben dürfen, was du in uns investierst. Vater, danke, dass wir dir entgegenlaufen dürfen, dass du uns in den Arm nimmst. Danke, dass du uns so sehr liebst. Danke, Halleluja. Papa, danke, dass dieses Wort wunderbar zur Predigt passt. Vater, danke, danke, dass du uns immer tiefer offenbarst, wie sehr du uns liebst. Papa, wie wir auch heute gesungen haben, wir werden es nie begreifen, nie. Welch eine Tiefe, welch eine Güte, welch ein Reichtum deiner Herrlichkeit, wie sehr du uns liebst. Aber danke, Papa, dass wir jetzt schon ein Stück der Ewigkeit haben, dass wir jetzt schon geschmeckt haben, die Herrlichkeit, die auf uns zukommt. Vater, danke für diese Gnade, für diese Güte. Danke, Halleluja. Danke für jeden Einzelnen, der heute da ist. Danke, Jesus, für die, die die CD hören oder die im Internet zuhören. Danke, Jesus, für jede einzelne Seele, die du mächtig segnest und voranbringst und in Wachstum führst. Danke, Jesus. Preis sei dir. Halleluja. Amen. Halleluja. Ja, manchmal denke ich so mit uns allen, jetzt gehen wir schon 12 Jahre miteinander in der Church at the River. Wo ist die Zeit geblieben? 12 Jahre. Und was haben wir alles so erlebt? Was für Höhen und Tiefen, was für auch Enttäuschungen manchmal. Was haben wir alles für Menschen erlebt? Wie viel waren da, die Versprechungen gemacht haben, nichts gehalten haben? Wie viel Heuchler waren da? Wie viel Versager waren da? Wie viel dies und wie viel das? Aber all das ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, und es bleibt das Wichtigste, dass Jesus da ist. Und dass du noch da bist, ist vollkommen aus seiner Gnade, aus seiner Güte, aus seiner Liebe. Amen. Ich staune immer wieder, wenn ich mal so eine alte Predigt von mir anhöre. Und eine meiner Lieblingspredigten ist Jesus Plus. In den fast 500 Predigten jetzt in 12 Jahren. Und ich staune, wie man 500 Mal predigen kann. Und es wird nicht langweilig. Es ist immer wieder was Neues. Und immer wieder entdecke ich in denselben Bibelstellen, die ich vielleicht manchmal 20, manchmal 100 Mal schon gelesen habe in meinem Leben, immer wieder zeigt mir Jesus was Neues. Auch heute werde ich euch wieder was zeigen, was mich mega begeistert hat. Und ich freue mich einfach, dass es nie langweilig wird mit Jesus. Wer von euch kann sagen, hey, mir geht's schlecht, weil ich Jesus habe? Keiner, oder? Ich weiß, uns geht's gut. Und ich weiß, wir haben manchmal Herausforderungen. Manchmal erinnert uns der Teufel an unsere Vergangenheit. Aber er erinnert uns nie an unsere Zukunft, weil die ist gut. Und Gott erinnert dich nie an deine Vergangenheit, weil die ist vergeben. Erinnert dich nur an deine Zukunft. Er sagt, es ist gut, schau nach vorne, ist gut. Gestern ist vorbei, egal. Die 2 unwichtigsten Tage in deinem Leben ist gestern und morgen. Heute ist der Tag des Heils. Amen. Heute bist du da. Heute hörst du das Wort Gottes. Und ich bin so froh, dass Jesus so ist, wie es. Ich staune immer und immer wieder, welch eine Gnade in meinem Leben ist. Gestern ist bei uns im Nachbardorf 2-jähriges Kind im Gartenteich ertrunken. Furchtbar. 5 Minuten weggerannt. Die Eltern haben es nicht gemerkt. Notarzt kam, Hubschrauber, war nichts mehr zu machen. Ich habe so einen Schmerz gespürt für diese Eltern und habe gedacht, Mann, die werden heute Nacht wahrscheinlich nicht schlafen. Die werden vielleicht lange nicht mehr schlafen, sich Vorwürfe machen. Vielleicht scheitert die Ehe daran, weil er es ihr vorwirft und sie ihm. Und da habe ich gedacht, welch eine Gnade, dass meine Kinder leben. Hast du Kinder? Sag mal danke, Jesus, dass sie leben. Dass in unserem Leben Schutz ist, dass in unserem Leben Gnade ist. Wir haben so viel Gutes und wir vergessen es manchmal. Glaubt ihr das? Manchmal ist alles so selbstverständlich geworden. Wir merken gar nicht mehr, wie oft. Ich weiß nicht, ich schätze grob, mindestens 100 Mal hat Jesus mein Leben bewahrt, wo der Teufel mein Leben nehmen wollte. Mindestens 100 Mal. Heute Nacht war er wieder da. Wunderbar. Ja, das zeigt mir, ich bin richtig. wirklich wieder ekelhafte Begegnung mit ihm. Bärbel hat mich wimmern hören, wollte mich dann wecken und hat es leider nicht gemacht. Ich bin dann von alleine aufgewacht oder vom Heiligen Geist. Aber ich dachte, der ist so widerlich, dieses Wesen ist so, ich kann ihn gar nicht beschreiben, wie ekelhaft dieses Wesen ist. Und dann freue ich mich wieder, wie Jesus ist, wie gut Jesus ist. Nur Gutes kommt von ihm. Amen. Und immer, wenn ich so die Bibel lese, staune ich, welche Leute Jesus oder der Vater ausgesucht hat. Es sind immer die komplett anderen Leute, die für mich interessant sind. Schon mal aufgefallen? So ein kleiner Zöllner, wen interessiert er schon? Jesus sagt, komm, ich muss heute in dein Haus, komm schnell runter. Eine Prostituierte, komische Leute, keine Ahnung, was das alles für Leute waren. So ein komischer Fischer mit ein paar Pratzen, der immer den Leuten schnell die Ohren abschneidet. Der wurde auch noch Fels genannt oder Petrus. Komische Leute hat Gott sich erwählt, oder? Sind wir mal ehrlich. Und das Interessante ist, dass die High Society der damaligen Welt völlig außen vor war. Herodes erkannte ihn nicht, Pilatus erkannte ihn nicht. Die Hohepriester erkannten ihn nicht, die Pharisäer erkannten ihn nicht, die Sadduzäer erkannten ihn nicht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Nur ganz wenig Reiche waren dabei. Es waren komische Leute. Ich nenne sie komisch, weil mir kein anderes besseres Wort gerade einfällt. Aber ist es nicht der Hammer, dass heute Morgen auch lauter komische Leute da sind? Inklusive mir selbst. Wir sind komische Leute, aber wir sind von Gott geliebt. Und wisst ihr, was der Oberhammer ist? Dass du dich entschieden hast, Gottes Liebe nicht auszuschlagen, sondern du hast Ja gesagt zu seiner Liebe. Und heute werde ich euch tiefer reinführen, oder der Heilige Geist. Amen. In Johannes 4, ab Vers 1 in Luther. Das ist eine Geschichte, da habe ich auch schon ein paar Mal drüber gepredigt. Ich glaube, Vanessa auch schon. Aber heute geht es um mir ganz andere Aspekte und Punkte. Da heißt es, als nun Jesus erfuhr, dass die Pharisäer zu Ohren gekommen waren, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes. Super, wir taufen heute ja auch, gell? Nachher mal Taufe am See. Halleluja, ich freue mich schon drauf. Obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Und da zeige ich euch mal kurz ein Bild, Lydia, das Bild von Samarien. Wenn du von Judäa nach Galiläa willst, wo musst du durch? Samarien. Jetzt kannst du wieder wegmachen, behalte das mal im Hinterkopf, weil das wird nachher noch wichtig. Okay? Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Schechar, spricht man das aus. Ich habe es extra nachgeschaut. Schechar. Ist das da auch? Jetzt aber. Okay? Halleluja. Nah bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise. Ganz wichtig, Jesus war was? Müde. Kann es sein, dass Gott müde wird? In Form von Jesus, ja. Jesus war Mensch und war Gott. Und er war müde. Denn Mensch, Jesus war müde. Nicht Jesus Gott, sondern Jesus Mensch war müde. Amen. Geht es uns manchmal auch so? Dein Geist, Mensch, wird nie müde. Schon mal gemerkt? Wenn du im Geist bist, kannst du nicht müde werden. Es geht nicht. Aber dein Fleisch wird müde. Dein Körper wird müde. Okay? Und weil Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Eigentlich ist es um die Mittagszeit, wo es bullenheiß ist. Ja? Noch mit dem Hinterkopf. Aber perfect timing. Perfect timing. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Gottes Liebe und Gottes Timing ist tak, 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 tak. Jeder Tag, den Jesus auf der Erde verbrachte, war von Gott geplant. Und zwar jede Minute und jede Stunde. Bei uns nicht, gell? Wir leben mehr so einen Tag und schauen wir mal, Kessera, gehe ich heute in Gottesdienst, ja oder nein? Na, ich gehe mal nächste Woche und bete ich heute? Na, nee, hab gestern gebetet. Wir sind ein bisschen anders. Komm, wir sind alle ehrlich heute Morgen miteinander, ja? Wenn nicht, dann mach mal kurz so, mach deine religiöse Maske runter und dann sehen wir, wie du wirklich bist. Der Heilige Geist weiß es sowieso und Gott weiß es auch. Ja, aber Jesus, sein Leben war durchgetaktet, weil seine Zeit kurz war. Er diente nur 3 Jahre. Und ihr müsst wissen, ein jüdischer Mann ist erst mit 30 volljährig vom jüdischen Gesetz und vom Jüdischen, er durfte erst lehren mit 30. Deswegen musste alle warten, bis Jesus 30 war. Ich habe oft gedacht, Mensch, 30 Jahre liest man nicht viel und dann 3 Jahre geht's voll die Post ab. Gott hat jeden Tag getaktet. Und das Interessante ist, er musste nach Galiläa und er musste aber durch Samarien. Und es wird noch ganz wichtig in dieser Predigt, ich zeige euch das gleich, ich bin so aufgeregt, ich weiß nicht, was ich vorne und hinten predige oder ob ich erst hinten und dann wieder vorne, aber es ist mega. Also ich staune immer wieder, ich habe die Geschichte schon so oft gelesen und es ist eine Geschichte, die mich sehr begeistert, weil da ist so viel Material drin und immer wieder entdecke ich was Neues. Ja? Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Wir wissen, dass diese Frau eine Sünderin war, dass sie 5 Männer hatte und mit jetzt ohne Mann oder mit einem Mann, den sie nicht geheiratet hat, zusammengelebt hat, was absolut gegen das Gesetz war. Menschlich absolut gegen das Gesetz. Und Jesus redet mit ihr am Brunnen, das macht ein jüdischer Mann nicht. Und schon gar nicht mit den Samaritern. Die Samariter waren Mischvolk zwischen Heiden und Juden. Die Juden haben gesagt, ihr seid Heiden und die Heiden haben gesagt, ihr seid Juden. Keiner wollte etwas mit ihnen zu tun haben. Kommt euch das bekannt vor? Wisst ihr, was die Samariter sind? Ein Sinnbild für die neue Schöpfung. Für den wiedergeborenen Menschen. Fleisch und Geist. Jude und Nationen. Jesus hat eins draus gemacht. Und in der Geschichte vom barmherzigen Samariter lest ihr, alle gehen an dem, der von den Räubern überfallen wurde, vorbei. Der Priester, der Pharisäer, alle gehen vorbei. Wer stehen bleibt und ihm hilft, war wer? Der Samariter. Wisst ihr, und das ist ein Bild, das ist jetzt nicht meine Predigt, aber ich baue es kurz ein. Diese ganze Geschichte vom barmherzigen Samariter geht um die Räuber, der von den Räubern überfallenen, das ist ein Sinnbild für die ganze Menschheit. Die ganze Menschheit ist vom Räuber überfallen. Wer ist der Räuber? Satan. Und er hat ihn halbtot liegen lassen. Die ganze Menschheit ist halbtot. Da draußen laufen nur Zombies rum. Die leben nicht und die sind nicht tot. Ja? Und da kommt ein Samariter, der von allen verachtet wird und übt Barmherzigkeit. Im Prinzip sind wir heute Morgen auch Samariter. Wir sind weder Fisch noch Fleisch. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir haben noch unsere alte Haut und unseren alten Körper, aber wir sind mit dem Herzen, mit dem Geist, sind wir im Himmel. Und das ist der Unterschied. Und Jesus trifft diese Samariterin und es ist super interessant. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Du kannst ja mal nachher in die Aral gehen, wart's bis eine Frau kommt oder ein Mann sagt, hey, gib mir was zu trinken. Ich weiß nicht, wie der reagiert oder sie. Kennen wir uns vielleicht? Hey Alter, willst du mich produzieren oder was? Was geht ab? Ich weiß nicht, wie die Leute reagieren. Er sagt ihr einfach, gib mir zu trinken. Ich habe mich immer gefragt, warum reagiert sie nicht und sagt, sag mal, Alter, du hast 2 gesunde Hände. Wie sieht's aus? Hier ist ein Strick. Hol dir selber was raus. Aber so geht die Geschichte. Eigentlich wäre es doch logisch, oder? Dass sie irgendwie sagt, kennen wir uns oder was? Bin ich dein Knecht? Oder irgendwie, dass irgendwie... Aber so reagiert sie nicht. Sie ist aus dem anderen Holz. Das ist interessant. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Die Jünger waren weg. Es war gut, Gottes Timing. Weil manchmal stören die nicht verstehen, was los ist. Die stören dann. Die unterbrechen Gott ständig mit ihrem Humanismus und mit ihrem komischen Denken, weil sie nicht kapieren, was Gott gerade macht. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie du, ein Jude. Seht ihr, wie sie denkt? Ich bin doch in deinen Augen eigentlich Abschaum. Warum sprichst du mich an? Das war sie nicht gewöhnt. Sie ging um die Mittagszeit zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen, wo alle anderen irgendwo Siesta machten. Sie vermied die ganze Stadt. Könnt ihr folgen? Sie ging mittags dahin, wo sie wusste, niemand anders geht mittags Wasser schöpfen, wenn es bullenheiß ist. Sondern sie wollte in Ruhe gelassen werden. Und da kommt sie hin, wahrscheinlich hat sie gedacht, oh, jetzt sitzt da auch noch ein Typ rum. Naja gut, kenne ich eh nicht, Fremder. Und dann spricht er sie an, gib mir zu trinken. Auch das ist prophetisch. Wie, du Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Seht ihr das? Das ist schon krass, oder? Sie wundert sich, dass sie angesprochen wird von Jesus. Ich bin doch Abschaum bei euch. Warum sprichst du mich an? Mit anderen Worten, was, bin ich gut genug, dir Wasser zu geben? Seht ihr? Sie dachte anders. Und es ist gut, wie sie denkt. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkanntest oder erkennen würdest die Gabe Gottes, die Gabe Gottes, die Gabe Gottes, Amen. Wisst ihr, was Jesus ist? Eine Gabe. Eine Gabe wird auch im Hebräischen übersetzt als Geschenk. Ein Geschenk. Jesus sagt, ein Geschenk steht gerade vor dir, du musst nur auspacken. Gott beschenkt dich gerade. Wenn du erkennen würdest, dass Gott dich gerade beschenkt, dass die Gabe Gottes gerade vor dir steht. Wenn du begriffen hast, wer du bist, dann weißt du, dass Gott, wenn er dich wohin schickt, dieselbe Situation entsteht. Das Geschenk Gottes steht vor einem Nichtbekehrten. Jetzt kann das Geschenk kann jetzt böse reagieren oder gut. Jesus reagiert immer gut. Wir haben noch unser Fleisch. Aber denkt mal drüber nach. Das sage ich euch oft. Jeder Mensch, der in dein Leben kommt, bekommt die Chance von Gott, errettet zu werden. Ob es dann tut, weißt du nicht. Weil wir haben dreierlei Arten. Samengeber, Begießer und Ernter. Und du weißt nicht, wo du gerade bist. Aber du weißt, entweder bist du gerade die Geschenkkarte, die sagt, es kommt in 14 Tagen. Aber ist noch nicht da, aber es kommt. Aber Jesus kommt zu ihr und sagt zu ihr, wenn du erkennen würdest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken. Du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Ich habe mich so oft gefragt, warum redet Jesus mit einer samaritischen Frau solche Geheimnisse? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Warum ist er nicht im Tempel bei den Oberpharisäern und redet solche Sachen mit ihnen? Ich sag dir warum. Weil das nicht in seinem Tagesplan stand. Weil der Vater das nicht wollte. Die Pharisäer sind nie, hör mir gut zu, durch Samarien gezogen. Kein gläubiger Jude, machst du nochmal die Landkarte hin? Kein gläubiger Jude läuft durch Samarien. Was machen die? Die laufen außen rum. Kannst du in mehreren Stellen nachlesen. Sie haben dieses Gebiet gemieden. Vielleicht ist es Mannheim-Käfertal. Vielleicht Berlin-Kreuzberg, vielleicht New York und die Bronx, wo irgendwo eine Gegend ist, wo die Leute sagen, um Himmels Willen. Oder Benz-Baracken in Mannheim, war ja mal weil berühmt auf RTL 2. Versteht ihr, was ich sagen will? Und was macht Jesus? Da seht ihr das, die Stadt, wo er war. Er läuft mitten durch. Das Geschenk Gottes läuft mitten durch die Bronx. Jesus war da, wo der Vater ihn haben wollte. Timing am Brunnen. Gottes Timing. Gottes Geschenk am Brunnen. Jesus fragt sie nicht nach Wasser, weil er durstig war. Sondern er fragte sie, damit er ihr sagen kann, ich bin das lebendige Wasser. Wenn du erkennen würdest, die Gabe, das Geschenk Gottes, wenn du es erkennen würdest, dann betest du ihn. Und er gebe dir lebendiges Wasser. Jesus bietet sich ihr gerade an und sagt, hey, wenn du erkennen würdest, wer ich bin, würdest du mich bitten und ich würde dir lebendiges Wasser geben. Das ist ein Gespräch. Leute, das haben andere aus dem Judentum, die Namen und Ruhm hatten, niemals mit Jesus erlebt. Eine samaritische Frau, wer war die? Nobody. Eine Sünderin. Null, nichts, völlig uninteressant für irgendjemand. Verachtetes Gebiet, verachtete Gegend, verachtete Stadt, verachteter Platz am Brunnen. Am Brunnen waren die Diener, die schöpfen mussten. Die Herren haben sich kein Wasser geholt. Das haben die Sklaven und die Diener gemacht. Sie musste sich selber holen. Jesus kommt genau in ihr Leben, genau da, wo sie drin waren im Leben. Ist das nicht der Hammer? Und er kommt da einfach, setzt sich zu ihr hin. Er setzt sich zu ihr hin. Er nimmt sich Zeit. Er schaut auf seine göttliche Uhr und der Papa hat gesagt, leg los. Spricht die Frau zu ihr. Noch ist sie ein bisschen im Fleisch. Sie wechselt aber dann. Herr, du hast nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Seht ihr, sie reagiert noch auf ihr menschlichen Level. Jesus bietet ihr an, erkenne mich als den Sohn Gottes. Sie ist aber noch voll auf irdisch programmiert. du hast nichts zum Schöpfen, du redest von lebendigem Wasser. Interessant fand es. Sonst hätte sie ja gesagt, ey, was redest du für ein Mist, was soll lebendiges Wasser sein? So hat sie aber nicht reagiert. Die sagt, lebendiges Wasser hört sich gut an, will ich haben. Aber woher, wie machst du das? Ein bisschen wie Maria, wo der Engel sagt, du wirst schwanger werden. Sie sagt, ich weiß von keinem Mann. Die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten. Bist du mehr als Jakob? Es ist bemerkenswert, was Jesus jetzt sagt in den nächsten Versen. Ist der Hammer. Wie Jesus mit einer samaritischen Frau redet, wo ich sagen würde, du bräuchtest da einen Gelehrten, um das zu verstehen. Aber wir kriegen die Antwort noch in dieser Geschichte. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten von dem Brunnen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Das bist du und ich heute Morgen. Ihr müsst das Buch von der Mary lesen, wo sie in der Hölle war. Zigmal in der Hölle. Die Leute haben Durst da unten, die schreien nach Wasser. In der Geschichte. Schickt ihn rüber, dass er seinen Fingern Wasser taucht, mir auf die Zunge gibt, die brennt wie Feuer. In der Hölle gibt's nichts mehr zu trinken, nur ein furchtbarer Durst. Jesus gibt dir lebendiges Wasser, wo du in Ewigkeit nie wieder Durst hast. Pass auf, das ist noch nicht alles. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm, sag mal in ihm, in mir, in mir, in mir, eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Hast du diese Quelle schon? Amen. Was ist es hier auf Erden? Das Wort Gottes. Wenn du das Wort Gottes sprichst, schöpfst du aus der tiefen Quelle des Christus und lässt das lebendige Wasser zu anderen fließen. Und wenn sie davon trinken, haben sie auch das ewige Leben, wenn sie sich bekehren, oder? Was redet Jesus für Sachen mit ihr? Ich habe oft gedacht, Jesus, warum redest du mit einer ungebildeten Frau? Die konnte wahrscheinlich nicht mal lesen und schreiben. Die konnte weder rechnen noch irgendwas. Die war auf keiner Schule. Es gab es damals nicht für Frauen. Die war recht ungebildet und so Sachen redet er mit ihr. Ist das nicht der Hammer? Wisst ihr, in Johannes 3, eine Geschichte davor, ein Erlebnis davor, ein Tag zuvor, war Jesus bei Nikodemus. Kennt ihr Nikodemus? Der berühmteste Lehrer in Israels. Er war der angesehenste Professor der höchsten Universität in Deutschland. Müsst ihr euch vorstellen. Der kommt zu Jesus. Und ich finde das so toll, wie manche Sachen in der Bibel, die man so schnell überliest, was für Geheimnisse da drin sind. Nikodemus kommt wann zu Jesus? Nachts. Warum? Weil er sich schämt. Er wollte nicht, dass die anderen sehen, dass er zu Jesus geht. Er war nicht wahrhaftig in seinem Herz. Er dachte, es kann vielleicht nicht schaden, mal hören, was der Rabbi sagt. Und wie geht Jesus mit ihm um? Er gibt ihm ein Brett nach dem anderen. Du musst von neuem geboren werden. Er geht nicht auf das ein, was er weiß, sondern auf das, was er nicht weiß. Wie soll ich wieder in meinen Mutterschoß schlüpfen? Jesus sagt, was Fleisch ist Fleisch, was Geist ist Geist. Du musst von neuem geboren werden. Und dann sagt er zu ihm, Nikodemus, du weißt das nicht. Er gibt ihm ein Brett. Er kommt mit seinen Titeln und seiner Anerkennung zu Jesus in der Nacht. Und Jesus gibt ihm vollem Brett. Der war nicht der liebe Jesus in Latschen, der mit allen lieb war. Jesus war mit den Leuten, die so waren, wie sie waren, knallhart. Und das Geheimnis in dieser Geschichte ist, Nikodemus kam zu Jesus. Aber in dieser Geschichte ging Jesus zu der Frau. Ich sage dir, es ist viel besser, wenn Gott mit dir einen Termin hat, wie wenn du mit Gott einen Termin hast. Wobei für uns die Türe und der Himmel alle Zeit offen ist. Aber ist es nicht Gnade, wenn Gott Jesus zu jemandem schickt? Zu einer, was für eine Frau, wo war sie her? Samarien. Eine Assi-Gegend. Und eine Tusse mit einer Motzgeschichte am Brunnen. Jeder, wo die wahrscheinlich, oh, hoffentlich quatscht die mich nicht an. Ja, Jesus sitzt da und wartet, bis sie kommt. Der Vater hat gesagt, Jesus, heute habe ich was Tolles für dich. Eine samaritische Frau am Brunnen. Okay. War Jesus beleidigt? Nein, er freute sich auf diese Frau. Er freute sich auf diese Frau. Jesus freute sich auf diese Sünderin. Ich beweise euch das gleich. Mit Nikodemus, remember, erinnert euch, war wie Jesus knallhart. Knallhart. Jesus hat kein Interesse an Leuten, die von oben zu ihm kommen. und meinen, sie müssten heucheln. Rabbi, was muss ich tun? Du weißt genau, was du tun musst. Das weiß jeder Mensch. Jeder von euch weiß, was er tun muss und was er lassen muss. Ihr wisst, ihr braucht niemanden, der euch das sagt. Der Heilige Geist ist es, der euch überführt. Und wenn er es nicht schafft, schafft es kein Mensch. Dann geht ihr euren Weg ohne Jesus oder macht, was ihr wollt. Und jeder muss den Preis bezahlen. Ich habe heute Morgen mit jemandem geredet. Weißt du, wenn du einen Banküberfall machst und du wirst erwischt, kannst du Jesus um Vergebung bitten und er wird dir vergeben. Aber du gehst trotzdem ins Gefängnis. Du musst den Preis der Sünde zahlen. Stimmt's oder nicht? Jesus kommt nicht ins Gericht und sagt, ja, Herr Richter, ich entmachte sie mal. Ich nehme den Thomas mal mit, weil der ist mein knuffiger Sohn. Nee, der wird vorher ganz klar zu dir reden. Lass es sein, mach es nicht. Renn dem Geld nicht nach. Lass dich nicht verführen. Lass dich nicht belügen. Stimmt's? Aber wenn du es dennoch tust, dann wirst du die Konsequenzen tragen. Ist das so? Ich habe so viele Menschen hier erlebt, die haben Schiffbruch erlitten in ihrem Leben. Immer wieder kriege ich Geschichten erzählt, wo ich mir denke, ja, es war klar, aber sie wollen ihren Weg gehen. Ich halte sie nicht auf. Gott hat mir gesagt, weide meine Lämmer, das mache ich hier jeden Sonntag. Ob es mir gut geht oder schlecht, ob viele da sind oder wenig. Die letzten Monate hatten wir wirklich manchmal 7 Leute hier. 7 Leute, da komme ich rein, dann bin ich den Tränen nahe und denke, Herr, wie lange muss ich das noch aushalten? Keine Treue, keine Unterstützung, nichts. Und dann sagt Jesus wieder, machst du es für mich oder für die Menschen? Oh Herr, Halleluja, ja. Amen. Es kostet einen Preis. Es kostet immer einen Preis. Immer kostet es einen Preis. Aber ich weiß, für wen ich es mache. Und wenn ich es mal vergesse, diszipliniere ich mich wieder und sage, Jesus, ich mache für dich. Gib mir Kraft heute Morgen. Gib mir Freude wieder. Es ist ein Kampf, dieses Leben. Und hier kommt er zu einer Frau, die auch total in einem Leben drinsteckt, was eigentlich verächtlich ist. Heute ist es vielleicht cool, wird man sagen, coole Schlampe. Damals war das absolute No-Go. Mit der wollte keiner mehr was zu tun haben, selbst ihre eigene Familie nicht. Die war ausgestoßen, versteht ihr? Die Situation, ich muss das groß machen, damit es bei euch durchbricht heute Morgen. Werde ich ihm Wasser geben, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser. Sie reagiert genau richtig. Sie sagt nicht, was für eine Fantasy-Geschichte, habe ich noch nie gehört. Sie sagt, Jesus, wow, gib mir dieses Wasser. Jesus liebt es, wenn Menschen einen Hunger entwickeln für Gott. Amen. Amen. Ohne Hunger geht's nicht. Damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Sie hat es immer noch ganz begriffen. Sie ist immer noch auf ihrem irdischen Level. Sie denkt, oh, der gibt mir Wasser zu trinken, habe ich nie wieder Durst, muss nie wieder schöpfen. Es stimmt zwar, aber Jesus redet vom ewigen Leben. Sie hat es noch nicht ganz gecheckt, aber das macht nichts. Jesus hat so eine Geduld. Hä? Mit uns auch manchmal, wenn wir nichts checken, gell? Spricht er zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Jetzt prüft er sie, ob sie wahrhaftig ist oder nicht. Macht es Jesus manchmal mit uns? Er weiß genau, was in unserem Herzen los ist. Ich habe so viele Menschen erlebt, die sonntags hier standen und Halleluja, Herr. Und dann ging sie raus und dann ging es ab. Hast du das wieder gesehen? Und hast du gesehen, was die wieder und was die wieder anhat? Das sieht ja furchtbar. Du tust nicht die anderen mit Dreck bewerfen, in erster Linie, sondern dich selber. Du schneidest nicht den anderen, der was Blödes anhat, von Jesus ab, sondern dich selbst. Du trennst dich durch deine Worte von Jesus. Und dir geht's da nicht gut. Die anderen spüren auch was. Die Woche hat mich wieder jemand kontaktiert, habe ich gesagt, binde alle negativ nicht. Und es funktioniert immer. Wenn alle Bindungen gegen Satan nicht funktionieren, binde das negative Gerede von Menschen gegen dich und du wirst sehen, ab dem Moment hast du Ruhe. Schlagartig, immer. Hat noch nie nicht funktioniert. Jetzt bin ich 33 Jahre gläubig, hat noch nie nicht funktioniert. Amen. Warum ist es so? Weil Menschen nicht begreifen, was Sache ist. Und weil sie eine Sache nicht zu Ende denken. Sie sind gerade immer in dem Moment, aber sie begreifen nicht, dass das Leben weitergeht. Und dass die Person, die jetzt in diesem Zustand ist, nicht so bleibt. Weil Gott einen Plan hat. Stimmt's? Gott hat einen Plan. Ich bin 3-mal zurück in die Welt, in den ersten 10 Jahren. Ich war noch so viel Rocker, um mich beim Christen wohlzufühlen, zu viel Christ schon, um mich beim Rockern wohlzufühlen. Ich fühlte mich wie ein Freibeuter, nirgends dazugehörend. Und dann war es so schlimm, wie Satan zu mir gesagt hat, jetzt schwör Jesus ab. Und habe ich gesagt, das mache ich nicht, weil der war immer gut zu mir. Aber ich habe geglaubt, ich habe meine Errettung verloren. Ich habe es fest geglaubt. Und da habe ich gespürt, wie der klimmende Docht nicht ausgemacht wurde von Jesus. Das geknickte Rohr nicht abgebrochen wurde. Und da war seine Gnade so mächtig in meinem Leben. Und als ich das dann verstand, habe ich tagelang geweint. Einfach nur, weil ich nicht begreifen konnte, dass Jesus mich liebt. Warum fängt er immer wieder an, mit mir zu investieren? Ach, das wird gleich noch viel besser. Leute. Wow. Spricht er zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortet und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt. Ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Die ganze Stadt wusste das. Es war nicht schwierig, aber er war ja fremd. Er kannte sie nicht, obwohl er sie kannte. Das wusste sie aber nicht. Aber sie war ehrlich. Und ich habe eins gemerkt, Jesus liebt Ehrlichkeit. Nicht Heuchelei in der Kirche. Großer Gott, wir loben dich und dann raus. Sei ehrlich. Rede ehrlich mit Jesus. Vor 2 Jahren hat ein Mann mir seinen ganzen Mist geklagt. Da habe ich gesagt, hey, jetzt gehst du in den Wald, ganz alleine irgendwo. Geh raus, mach das. Lauf durch den Wald und schrei rein. Schrei deinen Schmerz raus und lad Jesus ein. Und werd mal ehrlich vor Jesus. Hör auf mit deinem religiösen Getue, was dir deine Oma eingepflanzt hat. In manchen Gottesdiensten, egal wo, wenn da einer rufen würde, Religion raus, da wäre fast leer. Mal ehrlich, ich habe gemerkt, ich kann mit Gott alles reden. Ich kann ihm sogar sagen, ich habe heute keinen Bock auf Gottesdienst. Predig selber, habe ich auch schon gemacht. Ja, war ich in der Küche, habe gesagt, mach deinen Scheiß allein, ich gehe heute nicht mehr raus. Wo hier Chaos war mit manchen Leuten. Da hatte ich nicht nur ein Messer im Rücken, da hatte ich eine ganze Waffenausrüstung hier hinten. Vom Schwert bis zum kleinen Piekser hatte ich alles im Rücken. Da ich sage, geh raus, kümmere dich selber um die blöden Schafe, ich habe keinen Bock mehr. Ich will Metzger werden. Messer habe ich genug. Und dann sagt Jesus zu mir, Thomas, fühlst du dich abgelehnt? Sage ich, ja. Das haben sie mit mir auch gemacht. Fühlst du dich ungeliebt? Sage ich, ja, das haben sie mit mir auch gemacht. Jede Antwort, sagt Jesus zu mir in der Küche, haben sie mit mir auch gemacht. Den Tag werde ich nie vergessen. Ich kann mich nicht mehr an die Predigt erinnern, Gott sei Dank. Aber die war dann gut, da hat man mir nichts angemerkt. Ich habe danach mit 2, 3 gesprochen. Nee, die war super, du warst gut drauf immer. Habe ich gesagt, wenn ihr als wüsstet, was ich für Geburtsprozesse habe, bis ich hier stehe und predige. Aber ich weiß eins, Jesus ist treu. Er ist treu. Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf dem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Seht ihr, was sie sagt? Ich darf nicht nach Jerusalem, weil ich bin Samariterin. Ihr sagt, nur in Jerusalem darf man anbeten, da dürfen aber nur die Juden hin. Ich darf da nicht hin. Ja, was soll ich jetzt machen? Sie sagt, ich würde gern anbeten, aber ich weiß nicht wo und wie. Jesus liebt Ehrlichkeit. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Er sagt nicht ihr Juden oder ihr Samariter, er sagt ihr. Er fasst alle zusammen. Er macht keine Unterschiede. Er sagt nicht du falsch, du richtig, du falsch. Er sagt ihr, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg, wo die Samariter anbeten, noch in Jerusalem, wo die Juden anbeten, den Vater anbeten werden. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten. Er redet jetzt von den Juden, denn das Heil kommt von den Juden. Er sagt nicht, die Juden sind falsch. Er hebt nicht das Gesetz auf. Er sagt, es ist schon alles richtig so. Aber, jetzt kommt ein Aber, es kommt die Stunde und ist schon jetzt. Jesus sagt, es kommt die Stunde und ist schon jetzt. Mit einer samaritischen Frau, seid ihr noch bei mir? Er redet nicht mit einem Schriftgelehrten oder mit einem Hohepriester. Er redet mit einer stinknormalen samaritischen Frau am Brunnen. Mach mal das Bild vom Brunnen. Ist es nicht der Burner? Seht ihr was? Soll ich mal kurz ein bisschen dunkel machen? Jesus sitzt da und diese samaritische Frau kommt. Das Bild hat mich heute Morgen echt angesprochen. Ich dachte, das zeige ich euch mal, um das so ein bisschen plastisch zu machen. Sitzt da und redet mit ihr. Was eigentlich, das war anstößig. Das macht man nicht. Ein einsamer Mann redet nicht mit einer einsamen Frau. Jeder, der das sah, ist das Nummer 6? Aha. Aber Jesus, er weiß, sein Herz ist rein. Er muss sich da vor niemand verstellen oder irgendwas so tun, als ob. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt. Warum sagt er, ist schon jetzt? Weil er da war. Das Reich Gottes ist nahe an sie gekommen. Die Stunde der wahren Anbetung war kurz davor. Seine Kreuzigung war nah. Er sagt so, es ist jetzt schon, ist ganz kurz davor, dass die wahren Anbeter, den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Die wahren Anbeter, wer sind die? Wir, die neue Schöpfung, egal ob Jude, ob Grieche, ob irgendwas, völlig wurscht. Vor Gott zählt nur Thomas Christus, Bärbel Christus, Marco Christus, Stelios Christus, egal wie er heißt. Das ist das Einzigste, was zählt. Die wahren Anbeter, die verstanden haben, um was es geht. Er macht dir schon wieder Hunger. Noch ein Geschenk für dich. Ich glaube, die kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Das war ihr Tag, den der Vater bestimmt hatte. Jesus, wir laufen heute nicht um Samarien rum. Wir laufen heute ganz durch. Die Jünger haben sich gewundert. Und alle Schriftgelehrten, und wie, der läuft durch Samarien. Macht man sowas? Wenn er wüsste, dass dort die und die Leute sind, die nennt man Samariter, würde er Was ist denn heute? Gibt es ein Land, was verachtet ist? Ich habe keine Ahnung. Ich will da niemand zu nahe treten. Russland im Moment. Würde Jesus wiederkommen, zuerst nach Russland? Ja, warum? Warum? Bei uns ist doch auch schön. Wir haben keinen Krieg. Wir haben nicht. Und Jesus sagt, mich interessiert nicht, was du nicht hast. Mich interessiert nur, was der Vater in seinem Programm heute für mich hat. Amen. Amen. Das ist das Programm des Himmels und nicht das Programm des Fleisches. Der Vater sucht solche, die ihn anbeten in der Wahrheit und im Geist. Die will der Vater haben. Merkt ihr, wie wichtig der Lobpreis ist jeden Sonntag? Bist du schon mal hier angegriffen gewesen? Warst du schon mal müde? Musstest du ganz plötzlich gähnen? Ist dir eingefallen, morgen muss ich noch einkaufen? Was, Sprudel? Glaub, Brot ist auch leer. Schon mal erlebt? Schon mal gedacht, schon wieder ein englisches Lied? Was Bedeutendes? Love kenne ich noch. Aber Praise, was Praise? Keine Ahnung. Ja, komm, solche Sachen. Ich habe das nicht mehr, weil ich bin schon lange trainiert, aber mich hat es jahrelang beschäftigt. Jahrelang. In meiner alten Gemeinde kannte ich jeden Ast vom Baum draußen. War immer so, habe als auf die Uhr, Mann, oh Mann. Ich war ein echter Urchrist. Weil ich dachte, hoffentlich ist bald aus. Und irgendwann redet der Vater zu mir, sagt, Thomas, für wen ist der Lobpreis und für wen das Wort? Na, ich sage, das Wort ist für dich und der Lobpreis für mich. Sagt es genau andersrum. Der Lobpreis ist für mich und das Wort für dich. Mein Wort kenne ich, muss mir niemand lehren. Aber ich möchte deine Anbetung. Boah, ich bin erschrocken. Wenn Gott mit mir redet, werde ich ganz klein. Ich suche ein Loch, wo ich mich verkrieche, wo ich mich alleine schämen kann. Ich habe nichts verstanden, jahrelang im Lobpreis. Boah. Und ich habe mich über alles aufgeregt. Da war so eine Oma, die hat immer so gescheckert wie eine Opernsängerin. Dachte ich, ja, jetzt kommt gleich ihren Einsatz wieder. Boah. Und Punkt, genau auf die Sekunde kam sie. Jeden Sonntag dasselbe. Und dann immer beim dritten Lied war der eine, wo auf der Bühne mitsang, dann kam er so langsam in den Hüftschwung. Da wurde die Hüfte, aber nicht zu viel, dass er nicht schwitzt. Aber erst so zwei Lieder so und dann zweieinhalb, dann fing er ein bisschen so an. Und dann beim dritten Lied, dann ging es langsam die Hüfte rüber und über. Dachte ich, jeden Sonntag dasselbe. Und es wird immer schlimmer, von Sonntag zu Sonntag. Weil du komplett weg bist von dem, um was es geht. Danach habe ich mich gezwungen, Hände zu heben. Ich habe immer rumgeguckt. Die beobachten mich alle. Oh, das ist mir peinlich, Hände zu heben. Und irgendwann habe ich gemerkt, wow, ich merke nichts mehr. Das war mein Durchbruch. Wo der Lobpreis rum war, ich habe gedacht, oh, schon aus, noch ein Lied, bitte, noch ein Lied. Und dann habe ich gemerkt, ich habe keinen Gedanken an was anderes verschwendet. Ich war im Lobpreis. Egal, ob es heiß war, ob es kalt war, ob jemand nebendran gefurzt hat, ob jemand gerülpst hat. Ja, das kommt vor. Schafe tun solche Sachen. da ist dein heiliges Bild schnell zerstört. Ja, und wenn kein Wind weht, kann es auch echt quälend sein. Aber ich habe gesagt, schau da nicht drauf. Ich bete jetzt Jesus an. Amen. Der Vater sucht Zeuge, die ihn anbeten in der Wahrheit und im Geist. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Alles, was zu Gott zurückfließt, kann nur das sein, merkt ihr den Satz, alles, was zu Gott zurückfließt, ist zuvor von ihm geflossen. Gott nimmt nichts an, was von dieser Welt ist. Es muss zuerst vom Himmel zu dir fließen und von dir zurück, und das will er haben. Er liebt dich zuerst, du liebst ihn zurück. Er preist dich in Christus, du preist ihn durch die Liebe, die fließt. Er gibt dir Gaben, du dienst in den Gaben und die fließen zurück zum Vater. Er hat dich errettet, du gibst die Errettung weiter zu anderen. Alles, was aus uns selber kommt, lehnt der Vater ab. Ich sag's dir's. Einige werden im Himmel stehen. Herr, habe ich nicht in deinem Namen und so weiter und so fort. Ihr kennt die Stelle. Jesus sagt, ich habe dich nie gekannt. Er wird auch zu manchen sagen, nee, das war deins, Thomas, nicht meins. Aber wenn du richtig bist, Halleluja, wartet eine gewaltige Belohnung auf dich. Amen. Halleluja. Im Geist und in der Wahrheit. Der Geist ist der Heilige Geist, der neue, der wiedergeborene Geist, der ja vom Heiligen Geist wiedergeboren wird. Und die Wahrheit ist das Wort Gottes. Du kannst nicht sagen, oh, ich kann leben wie ein Sünder, ich kann 20 Frauen haben, aber sonntags bete ich den Herrn an. Das sagt ein Geplärre, ich ekel mich davor. Bring dein Leben in Ordnung und dann komm zurück und bete an. Alles, was du in dieser Zeit an Anbetung hast, wo du in der Sünde lebst, ist für Gott ein Gräuel. Und ist gut so. Aber er liebt dich immer noch. Er lehnt dich nicht ab, weil er dich hasst. Er sagt, du, das schmeckt mir nicht. Ich sag's dir mal so. Du gehst im Garten und anschließend putzt du die Toilette und ne, deine Hände sind ganz lecker. Und dann machst du einen Kuchen. Knetest den Teig, ohne Hände waschen. Und der Kuchen sieht fertig lecker aus. Aber der Vater weiß, ich will davon kein Stück. Und du sagst ganz empört, aber Herr, ich habe das mit Liebe gemacht. Habe ich schon öfters von Leuten gehört. Aber ich habe das mit Liebe gemacht. Schön für dich, aber nicht für den Vater. Reinige deine Hände von deiner Schuld und von deinem Gestank und dann, Amen. Wow, ich weiß nicht, wo das gerade hingeht, aber es geht tief. So, spricht die Frau zu ihm. Und jetzt sagt sie den Satz der Sätze. Diese Frau ist der Oberhammer. Ich habe das bis gestern nicht kapiert. Es ist ganz neu. Was sagt die? Ich habe schon 100 Mal gelesen, aber wenn das Licht nicht angeht. Ich weiß, sagt sie. Sag mal, ich weiß. Ich weiß. Sie weiß mehr wie mancher Jude. Sie sagt, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Sie sagt, ich weiß, dass der kommt. Merkt ihr, was jetzt begriffen hat? Diese ganze Ebene, wo wir gerade reden, Jesus und ich, der Fremde und ich, das irdische Level, komme ich nicht weiter. Das Horizontale bleibt immer horizontal. Ich muss in das Vertikale. Und das ist ja am Kreuz passiert. Jesus ist genau im Zentrum, wo das Irdische sich verbunden hat mit dem Himmlischen. Und aus deinem Minus, aus deinem irdischen Minus, wurde das große Plus der Errettung. Genau in der Mitte hing Jesus. Genau da hing Jesus. Und sie fing langsam an zu begreifen, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Aber sie war ehrlicher wie mancher Religiöser. Jesus sagt, komm, hol mal deinen Mann. Ich habe keinen. Sie hat auch sagen, ja, ich lebe da mit so einem Typ zusammen und ne, wir sind so 68er, so freie Liebe. Ja, hat Jesus gesagt, tut mir leid. So kommen wir nicht weiter. Aber sie war ehrlich. Ist es nicht interessant? Zu einem fremden Mann. Sie hat auch sagen, ja, jetzt, Junge, das Gespräch war ja bisher ganz nett, aber jetzt geht's aber ans Eingemachte. Das geht dich gar nichts an. Oder? Nein, sie war fasziniert von Jesus. Sie spürte, so wie der Mann mit mir redet, hat noch keiner mit mir geredet. Was ist heute los? Ja, heute ist dein Timing, Mädchen. Der Vater hat mit dir heute ein Timing. Amen. Und Jesus schickte die Jünger weg. Weil ich weiß schon, wenn die dabei gewesen wären, wäre das nicht gut ausgegangen. Hey Jesus, sag mal, merkst du, hey Jesus, hallo, Meister. Nix gut, diese. Ja, das hätte echt gestört. Und sie hätte sich wahrscheinlich noch mehr geschämt, wenn da noch 12 Männer noch dabei rum. Ihr wisst ja, wie Männer sind. Sie haben gern die Sünde, aber danach wollen sie nicht, dass die Frau weiterlebt, ne? Weil die können das ja erzählen. Das nennt man dann Steinigung. Ich habe sie beim Ehebruch erwischt. Wer war der Typ? Ja, ich. Sagen Sie nicht. Irgendeiner, ha? Wir haben sie erwischt. Ich bin mir sicher, Jesus hat ihren Namen auf den Boden geschrieben. Mit der Ehebrecherin. Er schrieb was auf den Boden, wir wissen nicht was. Ich bin überzeugt, das ist meine persönliche Überzeugung, kann auch falsch liegen. Er schrieb die Namen von derer, die mit ihr im Bett waren. Und alle gingen. Alle gingen. Ist das nicht interessant? Wir alle haben so ein Denken, komm, sei ehrlich. Wir alle machen denselben Mist. Aber wenn wir dann wieder in unserem religiösen Denken sind, dann, oh, der, ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das so einer ist. Und wo warst du letzte Woche? Ah, das hat mir der Herr vergeben. Aber der, ja, ich war nur bei einer Hure, der war bei 5. wird nicht besser. Ich habe nur 10 Euro gestohlen, aber der 100. Ich habe nur eine Lüge, das war eine Notlüge. Aber der lügt ständig. Du auch, das hört man ja gerade. Oh, Halleluja. Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Und weil sie das wusste, hörst du mir gut zu, hatte sie dieses Treffen mit Jesus. Saat und Ernte. Nikodemus war von der Tora ein Gelehrter, der konnte die komplette Tora auswendig zitieren. Mit Komma, Punkt, Strich und Bibelstelle. Und er wusste alle Stellen über den Messias. Aber er ging nicht zu Jesus und sagte, bist du der Messias? Er sagte Rabbi. Rabbi heißt Lehrer. Du kannst mal zur britischen Königin gehen. Sagst, ich hätte gerne einen Termin. Stell dir vor, die empfängt dich. Oder der Papst. Du hast einen Termin beim Papst. Sagst, oh Herr Pfarrer, das ist ja aber schön, dass Sie mich empfangen. Ich weiß nicht, ob der Papst sich freut, wenn du ihn Pfarrer nennst. Oder die Königin, wenn du sagst, oh Frau Baroness. Schön, sie zu treffen. Ist sie Baroness oder Königin? Versteht ihr, was ich sage? Ihr müsst es im Geist greifen. Sie kommen zum Messias, zum Sohn Gottes, und sagen, na, du bist ein Rabbi. Er ist Rabbi, ja, aber nicht nur. Die größte Offenbarung, die der Vater mir mal gegeben hat, hat gesagt, Thomas, wer bist du? War eine Frage. Dann habe ich überlegt, ja, Ich bin prophetisch begabt, wahrscheinlich bin ich ein Prophet, ich kann Bibel lernen, ich bin ein Lehrer. Ja, ich bin Prophet und Lehrer. Jetzt bin ich noch Pastor. Schon viel. Weißt du, was der Vater zu mir gesagt hat? Für mich bist du nur Thomas, mein Sohn. Alle Titel sind im Himmel weg. Im Himmel wirst du keinen Pastor treffen, keinen Prophet und keinen Lehrer mehr. Du wirst sie schon treffen, aber es wird anders sein wie hier. Wir denken in Titel, komm, sei ehrlich. Wenn dich irgendjemand fragt in dieser Welt, wer bist du? Die beantworten meistens mit dem, was sie beruflich machen. Weil das ist ihre Identifikation. Meine Identifikation ist nicht, was ich tun darf in dieser kurzen Erdenzeit. Jesus war Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer. Und als er in die Ewigkeit ging, liest er diese Dienste auf der Erde. Denn du liest es in Korinther und Epheser und Jesus gibt die Dienste. Der Vater gibt die Kraftgaben, der Heilige Geist, die neuen Geistesgaben. Jesus gibt diese Dienste und die hast du von Geburt an. Du kannst dich nicht entscheiden, ich werde Prophet oder Pastor. Das ist eine Berufung, die Jesus in Mutterleib schon in dich hineingelegt hat. Verstanden? Das ist wichtig. Aber das ist, was du tust. Und so wie Jesus das auf der Erde liest, weil man es auf der Erde braucht, hier brauchen wir alle 5 den fünffälligen Dienst. Im Himmel baut keiner mehr eine Gemeinde. Im Himmel prophezeit dir keiner mehr, was in der Zukunft kommt. Verstanden? Ist es nicht cool? Und dann bist du nur Thomas, Sohn. Und das ist deine wahre Identität. Und jetzt merk dir, was ich dir sage. Wenn du auf geistige Leider triffst, die nicht verstanden haben, was ihre wahre Identität in Christus ist, Sohn zu sein, nimm nichts von ihren Gaben an. Ich sag dir das auf den Kopf zu. weil sie werden dich Dinge lehren und dir mit Dingen Vorbild sein, die nichts mit der Sohnschaft zu tun haben oder nur wenig. Versteht ihr dieses Geheimnis? Wenn jemand nicht royal denkt, wenn jemand nicht königlich gesinnt ist, nimm nichts an, was er dir erzählt, was königlich ist. Wer nicht verstanden hat, ich bin des Königs Sohn und dann aus diesem Bewusstsein raus dient, ist alles daneben. Wie nennt man das? Vor ein paar Wochen haben wir eine Predigt gehabt, die hieß so. Fängt mit C an, geht mit H weiter, dann kommt ein A, dann kommt ein R. Charakterschule. Ich habe euch gesagt, die Charakterschule ist wichtiger als alle Gaben. Wenn du nicht verstanden hast, du kannst auf der Bühne dienen unter einer gewaltigen Salbung und Dinge wirklich bewegen, die von Gott sind. Und du gehst hinter die Bühne und sündigst fröhlich. Oder reißt es wieder ein, was du vorne aufgebaut hast. Ein Königssohn geht nicht wie ein Schwein, wenn es gewaschen wurde, zurück in die Schweinekuhle. Das gehen nur Leute mit einer Schweinegesinnung. Und das nennt man das eine Sauerei. Jemand, der königlich denkt, sagt, das mache ich nicht mehr, das passt nicht mehr zu mir. Ich bin kein Schwein. Ich muss mich auch nicht verstellen. Ich gehe mich dann nach der Sünde auch nicht schnell waschen und komme dann wieder und sage, alles ist so, wie es ist. Gott weiß es. Wir können Menschen reinlegen oder betrügen, vorspielen, aber nicht Gott. Vers 26, überlegt euch, was Jesus hier sagt. Was Jesus hier sagt. Ich bin's, der mit dir redet. Ihr müsst euch vorstellen, der Sohn Gottes kommt nach 4000 Jahren Blutvergießen auf der Erde und Kriege und Kriege und Kriege und schlimm und überhaupt Sklaverei und Vergewaltigung und Totschlag und Mord. Die Menschen ohne Hoffnung. Und ihr wisst, bevor Johannes der Täufer kam, war wie lange Ruhe in Israel? Wie lange gab es keinen Prophet davor? 400 Jahre, danke Marion. 400 Jahre gab es kein einziges Wort von Gott, keine Bewegung vom Herrn, nichts, kein Mann, keine Frau Gottes, nichts, null, zero, 400 Jahre Funkstille. Müsst ihr euch mal vorstellen. Und dann kommt Johannes der Täufer und sagt, bahnt einen Weg dem Herrn und so weiter. Und den Rest kennt ihr ja alle. Unfassbar. Und dann steht Jesus bei dieser Samariter. Warum ist er nicht zu Herodes in den Tempel? Warum sagt es nicht bei Pilatus? Warum spricht er mit einer samaritischen Frau? Wer weiß nochmal? Schedule, Timing vom Vater. Der Vater hat gesagt, geh hin, red mit dieser Frau. Leute, die Geschichte wird gleich richtig gut. Unfassbare Offenbarung. Jetzt kommt Vers 27. Jetzt kommen die Jungs. Unterdessen kamen seine Jünger. Und freuten sich. Waren begeistert, oder? Warte mal, ich muss nochmal nachlesen. Was steht denn da? Ach, sie wunderten sich. Sie wunderten sich. Warum quatscht der Typ mit der Ollen? Was will der mit der? Komm, sind wir ehrlich. Die passt nicht in unser religiöses Bild. So eine alte Schlampe. Oder nicht? Mann, du bist der Sohn Gottes, benimm dich mal. Was willst du bei so einer? Jesus war da nicht, weil er dahin wollte. Jesus hat jeden Morgen gebetet, manchmal nächtelang. Er musste nicht beten, Vater, segne mich, er war gesegnet. Er musste nicht sagen, Vater, berühre mich, mir geht's nicht gut. Ihm ging's immer gut. Das Einzige, was Jesus im Gebet hat, war, Vater, was ist denn morgen dran? Er wusste jede Minute und jede Stunde, wo er sein muss. Er traf die Menschen, genau die, die der Vater beschenken wollte. Ein Geschenk, Gabe, Geschenk. Amen. Halleluja. Merkst du jetzt auch, wenn jemand Gaben hat, vielleicht überziehe ich heute ein bisschen im Auge. Ich dachte, es wird eine Kurzpredigt, aber ich merke, ich komme aus der Salbung nicht raus. Hast du Gaben empfangen? Jeder von uns hat Gaben. Und die Frage ist jetzt, wie gehst du mit deiner Gabe um? Müssen die Menschen dich bewundern? Dann tust du es nicht für den Herrn, dann tust du es für dich. Es gibt so Phasen, wo wir durchgehen, wo der Herr unseren Charakter reinigt. Aber wenn irgendwo du noch ein Stück Ehre nimmst, Jesus lässt es manchmal eine Weile zu. Erstens hat er niemand anders wie dich. Und zweitens weiß er, du gehst durch ein Stück der Veränderung. Aber ich wundere mich immer, wenn ich Christen treffe oder Leiter oder Pastoren, egal wie sie heißen. Und sie erzählen, was sie alles für den Herrn getan haben. Warum erzählst du das? Was willst du jetzt von mir? Willst du mich beeindrucken? Soll ich dich loben und preisen? Sollen wir dich auf ein Ding stellen und wir tragen dich durch die Stadt und preisen dich? Oder was wünschst du dir gerade? Geht's um Jesus? Geht es darum, dass Jesus Ehre kriegt? Dann halt die Schnauze. Oder? Jesus weiß, was du gemacht hast. Da musst du nicht rumrennen und allen erzählen, was du gemacht hast. Stimmt es? Fällt uns manchmal schwer. Und ich weiß, Ehre mit Ehre gebührt. Jesus gibt die Ehre. Aber die schönste Ehre ist seine Gemeinschaft mit dir, die innige Gemeinschaft zwischen ihm und dir. Es gibt keine größere Belohnung, kein größeres Geschenk von Jesus an dich, als die Gemeinschaft, die er mit dir verbringt. Leute, ich glaube, das ist heute eine besondere Predigt. Ich dachte, das geht schnell, aber es geht gar nicht schnell. Ich hoffe, du greifst es heute Morgen, auch wenn es warm ist. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand, was willst du? Aber sie dachten's. Sie hatten bestimmt dieses christliche Gesicht so. Sieht man jetzt leider auf der Aufnahme nicht, aber so. Dieses. Schon mal mit Leuten irgendwas gemacht und sie stehen neben dir so. Und du denkst so, tschüss. Leave me alone. Aber manchmal machen sie es nicht. Aber da kamen die Jünger zurück. Was redest du mit ihr? Ist nicht dein Business. Jesus kann reden, mit wem er will, oder? Aber sie dachten, hey, wenn wir mit dir schon gehen, musst du dich auch benehmen. Wir reden nicht mit so einer. Was fällt dir ein? Was hat Jesus mal gesagt, als sie ihn angriffen? Die Kranken brauchen den Arzt, nicht die. Aber das zu verstehen. Aber ich wäre so gern auf einem Cocktailabend mit dem Herrn Doktor. Und bitte macht ein Bild für die Tageszeitung. Sie sehen, der Herr Doktor ist mein Freund. Ich war auch eingeladen. Nicht der Job vom Herrn Doktor. Und Jesus hat es nie gemacht. 28 kommt jetzt. Danke, Schatzi. Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Hätten die alle sagen können, ja, das ist ja nichts Neues. Das ist ja nicht schwer, wir kennen dich doch alle. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Sie sagt nicht Rabbi, nicht Prophet, nicht toller Typ. Sie sagt, hey, Leute, kommt, merkt ihr, was sie gerade ablegt? All ihre Scham, all ihre Einsamkeit, all ihr sich verstecken vor den Leuten, die immer über sie geredet haben, mit dem Finger gezeigt haben, da kommt sie wieder. Auf einmal rennt sie in die Stadt, war alles egal. Der Vater wusste, dass das die Frucht ist. Leute, kommt. Und das Interessante ist, sie sagt auch nicht, oh, ich habe den Christus gesehen, jetzt ziehe ich um. Und die Säcke da, keinem von denen erzähle ich was, die waren immer so böse zu mir. Macht sie das? Nee, sie rennt mitten rein zu all ihren Gegnern, Feinden und was weiß ich, Verleumdern. Sagt, hey, kommt mal ganz schnell, da ist ein Mann, das ist der Hammer. Ja, der hat mir alles gesagt, was ich angestellt habe. Lass uns mal gucken, ob das der Christus ist. Ist das nicht cool? Jesus hätte jetzt auch verschwinden können, aber er bleibt. 30. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Der Brunnen war vor der Stadt. Unterdessen mahnten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Und jetzt kommt gleich der Schlüssel der ganzen Predigt. Unterdessen mahnten ihn die Jünger, weil sie hatten ja noch das Bild vor Augen, wo er müde war und hungrig. Deswegen gingen sie ja los und haben einen McDonald's gesucht. Ja? Und da kamen sie zurück. Irgendwas haben sie gefunden. Junior-Tüte oder Big Mac oder keine Ahnung. Irgendwas hatten sie dabei. Und sagten zu ihm, Jesus, du musst was essen. Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, und diesen Satz habe ich bis gestern noch nie verstanden. Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nichts wisst. Wisst ihr, was Jesus da sagt? Ich habe keinen Hunger mehr. Mir geht's gut. Wisst ihr, merkt ihr das? Das ist der Kern von der Predigt. Ich hau's gleich um hier mit der Salbung. Wisst ihr, was Jesus speist ist? Wenn er dich lieben kann. Jesus ernährt sich von der Liebe, die er mit dir teilen kann. Jesus empfängt Kraft und Freude, wenn er mit dir Liebe hat. Ist es der Hammer? Leute, das steht hier. Er war hungrig, saß am Brunnen und war durstig. Er hat weder getrunken noch gegessen. Er hat ausgeteilt. Und während er teilt, geht's ihm gut. Sagt, ich habe eine Speise, eine Nahrung, etwas, was mich versorgt. Ich habe eine Versorgung, die kennt ihr nicht. Noch nicht, weil sie noch nie wiedergeboren waren. Jesus wurde satt, als er mit der Frau sprach. Jesus Durst, sein Hunger und Durst nach dir, nach Liebe, ging weg, als er ihr Liebe gab. Jedes Wort, was er mit dieser Frau sprach, war pure Liebe. Komm, ja oder nein, seid ihr da heute Morgen? Er hätte mit ihr kein Wort reden müssen. Sie war von allen verachtet. Und da schickt sie der Vater hin, um seine Liebe zu zeigen. Ich kenne einen irischen Prediger, der ist schon lange verstorben. Der hat nach dem Krieg vieles erlebt mit Gott. Und da hat er gesagt, Gott, ich verstehe nicht, warum wird Deutschland und Japan wirtschaftlich so stark? Warum vernichtest du die nicht? Die haben die Juden verfolgt, die haben schlimme Sachen gemacht. Wisst ihr, was Gott zu ihm gesagt hat? Weil ich zeigen will, dass ich der Gott der Liebe und der Vergebung bin. Ha, Leute, Gott hat einen anderen Plan. Ich habe eine Speise zu essen, die kennt ihr nicht. Das hat der Nikodemus nie gesagt. Es war nur kurz davor. Zwei Geschichten, einmal Nikodemus, einmal eine Samariterin. Religiös, wenn das ein Religiöser ist, dann muss durchdrehen. Der hat ja den Nikodemus voll übel behandelt, hat er nicht. Er hat ihn einen Spiegel vors Gesicht gemacht. Und das ist für die, die unehrlich sind, das Schlimmste. Die nachts kommen, damit sie keiner sieht. Die nachts beten. Immer wieder treffe ich auf Christen. Ich brauche keine Gemeinde, ich kann zu Hause beten. Steht aber nicht in der Bibel. In der Bibel steht, verlasse die Versammlung nicht. Aber wenn du ein schlechtes Gewissen hast, fällt es dir schwer, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Oder du bist wahrhaftig und sagst, ich gehe heute erst recht in die Gegenwart Gottes. Gott wird dich überführen, aber er liebt dich. Amen. Gott kann keine Sünde zulassen. Nicht, weil ihn die Sünde stört, sondern weil er weiß, die Sünde zerstört dich. Halleluja. Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Ich habe mich oft gefragt, was ist denn das, so ein himmlisches Manna? Oder was hat der dabei gehabt? So Cracker in der Tasche? Komm, sei ehrlich. Er erklärt zwar danach noch was, aber bis dahin habe ich nicht verstanden. Es ist die Liebe. Ich war gestern mir auf der Wolke 7, als ich das verstanden habe. Ich sage, Jesus, das ist der Oberhammer. Du ernährst dich von meiner Liebe. Wie oft habe ich früher gedacht, ich bete jetzt nicht, der Herr ist beschäftigt. Komm, sei ehrlich. Warum habe ich so gedacht? Weil ich das von Menschen gewöhnt war. Wenn ich wo Thomas, schon wieder du? Geht's doch schon wieder? Oh, nicht schon wieder. Kriegst du dein Leben nicht auf die Reihe? Ja, weil Menschen irgendwann leer sind. Bei Menschen geht's leer, bei Jesus wird's voll. Verinnerlich das mal. Du machst Liebe mit Jesus, du betest ihn an, du fragst ihn um Hilfe und Jesus freut sich und seine Freude und seine Kraft und seine Liebe wird immer stärker in ihm. Der wird nicht ausgelaugt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Religion sagt jetzt andersrum. Manchmal habe ich auch von geistigen Leiden gehört, du musst jetzt nicht der Heiland belästigen. Gott sei Dank waren das immer Sachen, die bei mir nie hängen blieben. Gott sei Dank war da viel Gnade. Aber überlegt doch das mal. Die Freude, ich habe ganz andere Freude seit gestern zum Beten. Ich weiß, ich nerv den Typ nicht. Er freut sich, er wartet regelrecht darauf. Er will mit mir reden, er will mit mir kommunizieren. Leute, wenn ihr da durchbrecht, ich weiß, das wird heute Morgen jetzt wahrscheinlich nicht passieren, aber vielleicht die nächsten Tage, wenn ihr es nochmal anhört oder euch nochmal mit beschäftigt. Du brauchst nie wieder einen Seelsorger, nie wieder einen Gebetskumpel, obwohl ein Gebetskumpel gut ist. Aber nicht, um den auszusaugen, sondern sagen, hey komm, wir gehen zusammen zum Herrn, da freut er sich doppelt. Amen. Jetzt verstehe ich auch, warum Jesus so oft mit dem Vater gebetet hat, weil der Vater sein Herz sich freut. Warum zu einer samaritischen Frau? Wer hat es heute Morgen verstanden? Weil Jesus seinen Tank bei ihr füllen konnte. Weil seine Freude und seine Liebe hochschoss. Ich habe eine Speise, die kennt ihr nicht. Ich muss nicht euren Big Mac essen. Ich habe schon gegessen, sagt Jesus. Hä, wie, was, wo? Ja, sie haben später gelernt. Genau, 33, da sprachen die Jünger untereinander, hat ihm jemand zu essen gebracht? Wow, das war echt wirklich, ich glaube, das war für Jesus viel Spaß mit den Jüngern. Er sagt A, sie sagen X. Er sagt X nicht. A, sprich mir nach, A, B. Nicht B, A, 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 Z. Nicht Z, A, A. Komm, Petrus, auf, einmal A, D. D, wie doof, ich weiß, aber nicht jetzt D, A. Versteht ihr? Wir lesen es einmal, wo Jesus sagt, wie lange soll ich noch bei euch sein, wie lange soll ich euch noch ertragen? Aber da merkt er, hey, ich habe einen Plan vom Papa. Ich muss den Plan des Papas erfüllen, nicht was ich gerade empfinde oder was mir gerade auf die Nerven geht. Aber ist Jesus nicht auch toll, dass er auch mal wirklich genervt war? Da merke ich doch, er versteht mich, er weiß, wann der Punkt ist, wo man genervt ist. Da kann er doch für einen da sein, oder? 34. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Jesus Speise ist den Willen des Vaters tun und der Willen des Vaters ist, zeig ihnen, dass ich sie liebe. Das ist der Kern des Evangeliums, der Botschaft, egal was du gemacht hast, wo du herkommst, egal wie dick dein Sündenkonto ist, ich liebe dich, ich war am Kreuz, ich habe bezahlt, alles ist gut. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Satz. Weil neulich habe ich gehört, dass irgendjemand sagt, der Thomas lehrt doch immer, alle Sünden sind vergeben. Stell dir vor, du dealst mit Drogen. Und die gegnerische Gang sagt, den bringen wir um. Und sie entführen dich. Aber sie haben leider nicht dich erwischt, sondern deinen Bruder. Und sie foltern deinen Bruder jetzt und quälen ihn und hacken ihm Finger ab und die übelste Sache. Und dann kommt er frei. Irgendwie kommt er frei. Und du siehst deinen Bruder total verstümmelt. Und du weißt, hey, die wollten mich und er hat bezahlt. Und das Einzige, was dein Bruder will, sagt, lass die Finger von Drogen weg. Und du sagst, okay, mach ich. Und kurz darauf fängst du wieder mit den Drogen an. Weißt du, was das ist? Die größte Respektlosigkeit gegenüber den Leiden deines Bruders. Ich will es mal so darstellen. Das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat den Preis bezahlt, damit wir frei sind. Wenn wir dann aber wieder fröhlich sündigen und dann achten wir den Schmerz, den Jesus hatte, für gering. Und dann wird's eng, dann wird das Eis ganz dünn. Dann wird das Eis ganz arg dünn. Und dann zu sagen, ja, der Thomas sagt doch immer, Jesus vergibt alles. Ja, Gott sei Dank, Amen. Und es wird auch nicht aufhören. Aber Jesus hat Mittel und Wege, Menschen zu erziehen. Jeden Sohn, das inkludiert alle Töchter, werden erzogen. Er weiß, was dann nötig ist. Manchmal ist es hart für manche. Für manche ist der Weg erst runter, bevor sie hoch können. Aber besser ist es, wirklich den Weg der Freiheit zu wählen, zu sagen, Jesus, wow, du liebst mich so sehr. Und ich weiß, manche Menschen treffen ihre Entscheidungen ohne Gebet, ohne mit Jesus gesprochen zu haben. Und dann kommen sie zu mir und erzählen mir, dass ihr Leben nicht mehr funktioniert. Mit mir haben sie auch nicht gesprochen. Vorher. Kommen aber hinterher und sagen, ja, das funktioniert nicht und das nicht und hier und da und alles. Sei ja, Jesus segnet nicht deine Bescherung. Macht er nicht. Frag ihn vorher, ist es mein Mann, ist es meine Frau, ist es mein Auto, ist es meine Wohnung, ist es meine Stadt, ist es mein Job? Das sind elementare Fragen. Kannst du nicht sagen, ich ziehe jetzt dahin, da kriege ich 5.000 Euro mehr im Monat. Ist da eine Gemeinde? Nö, brauche ich nicht, ich habe ja alles in mir. Der Herr lebt in mir. Ein Schaf ohne Stall. Da draußen gibt's mehr als genug Wölfe. Und ein Schaf ist denen lieber als eine Schafherde. Oh, Halleluja. Ich weiß nicht, wo das heute hingeht, ey, aber Halleluja. Dass ich das Werk des Vaters vollende. Sagt ihr nicht selber, es ist noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder. Das meint er jetzt zu uns. Sie sind schon reif zu Ende. Wer erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, auf das sie miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Seht ihr, habe ich vorhin gesagt, Saat, Begießen, Ernten. Aber Freude ist im Himmel und auch auf Erden, wenn das passiert. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Und jetzt kommt der Burner. Immer wenn Jesus kommt, ist nicht nur einer gesegnet, sondern viele. Immer. Jesus ist nicht nur eine Frucht, es sind viele Früchte. Fängt aber immer mit einem Samen an. Wer war der Samen in der Stadt? Die Frau. Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Seht ihr, sie hat nicht darauf geguckt, was sie die jahrelang mit ihr Böses getan haben. Um 5 Männer durchzukriegen, das dauert eine Weile. Und sie ging zurück in die Stadt und sagte, hey, kommt alle her, egal was ihr gesagt habt, egal was du mit mir Böses, wir gucken, ob das der Messias ist. Der tut uns allen gut. Und hier heißt es, viele glaubten aufgrund ihres Wortes. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, dass er bei ihnen bleibe, und er blieb dort 2 Tage. Leute, wenn dir Jesus 2 Tage schenkt, das ist der Burner. Der hatte nur 3 Jahre Zeit. Und jetzt kommt der Oberburner, 41. Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen. Und sie sprachen zu der Frau, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt im Herzen glauben, hören, glauben, dass dieser ist wahrlich der Weltheiland. Leute, ein samaritisches Dorf in einer verachteten Gegend, die verachtetste Stadt, keine Ahnung, wie ich die Stadt, ich will sie nicht niedermachen, aber die war nicht berühmt. Die fandst du nicht auf irgendeiner tollen Stadtkarte, da die Touristen sind da auch nicht hin. Und da muss Jesus hin, da schickt der Vater ihn hin. Leute, ich fühle mich wie diese samaritische Frau. Du auch? Ist auch Jesus zu dir gekommen? Hat er dich abgeholt, wo du bist? Hast du eine Geschichte in deiner Stadt, wo die Leute sagen, hier, guck mal, weiß ich doch schon, kenne ich doch schon? Und hier, zum Schluss sagen sie, jetzt glauben wir nicht mehr nur wegen dir. Wir haben selber gehört und erkannt, das ist der Sohn Gottes, das ist der Messias. Aber der Kern dieser Botschaft ist, ich habe eine Speise, die ihr nicht wisst. Ist das nicht der Hammer? Und die Pharisäer gingen immer um Samarien rum. Jesus mittendurch. Und jetzt weißt du auch, warum im Vers 4, geh mal noch in Vers 4. Und jetzt kommen wir mal vom Ende wieder zum Anfang. Er musste, sag mal, er musste. Er musste aber durch Samarien reisen. Mach nochmal das Bild von Samarien bitte, Lydia. Früher habe ich immer gedacht, na ja, der muss da durchreisen, weil es liegt ja dazwischen. Oder? Er musste da durchreisen. Versteht ihr, was hier steht? Er musste nicht da durchreisen, weil er da durchreisen musste. Er musste durch Samarien, weil der Vater sagt, du musst zu dieser Frau an den Brunnen. Amen. Jesus musste an den Brunnen. Er konnte nicht anders. Er musste dorthin 2 Tage und diese Frau treffen. Genau zur Stunde, wo sie kommt zum Wasserschöpfen. Gottes Timing ist so akkurat und perfekt und gut. Das haut mich immer wieder aufs Neue, haut mich das um. Wie der Vater ist, er ist so anders wie wir, oder? Wenn der Vater uns fragen würde, Thomas, wo soll ich Jesus heute hinschicken? Das wäre bestimmt nicht der Treffer, wo er sagt, ja genau, das hatte ich auch im Sinn. Bestimmt hätte ich was anders. Ich nehme mich, damit sich niemand angegriffen fühlt. Aber vielleicht sind wir das auch. Da unten ist Jerusalem, dann geht's da hoch nach Galiläa, da wollte er eigentlich hin. Und dann muss er durch diese wunderschöne Gegend, wo keiner sich wohlfühlte. Aber genau da war der Ort und die Zeit und die Stunde, wo der Vater sagte, da geschehen. Da musst du sein. Amen. Papa, ich danke dir für die Predigt. Ich danke dir, dass wir deine Stimme hören, dass wir dich kennen, dass du uns liebst, durch und durch. Vater, und ich bete, dass wir hören wie Jesus, wo unser Timing ist, wo unsere Stunde ist, wo unser Brunnen ist, wo du uns hinschickst. Dass wir das lebendige Wasser weitergeben können. Menschen in die Erkenntnis der Wahrheit kommen, dich erkennen, Jesus. Das Reich Gottes nahe zu ihnen kommt. Egal wo wir sind, Papa, mach uns nicht kompliziert, mach uns einfach. Wie Jesus, der ihr die Wahrheit sagte. Und sie Stück für Stück erkannte, wir brauchen den Messias. Ich weiß, dass der Messias kommen soll. Jesus, und du hast gesagt, ich bin es, ich bin es. Welch eine gewaltige Minute und Stunde in der ganzen Schöpfung, als du das gesagt hast zu dieser samaritischen Frau. Ich bin es. Danke, Jesus, dass du es auch für uns bist. Danke, dass du in unser Leben gekommen bist. Und ich weiß, dass alles gut wird. 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 Weißt du es auch? Sag's ihm, komm, ich weiß, dass alles gut wird. Halleluja. Danke, Jesus, für deine Liebe und für deine Güte. Danke, Herr, dass du diese Speise hast und dass du uns Anteil haben lässt heute Morgen an dieser Speise, die dir Freude bereitet. Vater, mein Denken hat sich komplett verändert und ich danke dir dafür. Danke für Wahrheit, die frei macht, und für Klarheit. Halleluja. Amen.